Ja, hallo, da wären wir wieder. Liebe Leute, es gibt diesmal einen ganz speziellen Podcast mit Jenny Becks und mir. Und da geht es natürlich in erster Linie um die Tatsache, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte des Motorsports direkt hintereinander zwei FIA-Weltmeisterschaftsläufe von Single-Seaters hatten. Also die Formel E war in Japan und eine Woche später war Suzuka, der große Preis von Japan. Und Jenny, ich meine, ich weiß, du bist in Japan gewesen, aber jetzt die entscheidende Frage ist, das war sozusagen ein Cherry Blossom Weekend, also ein Wochenende der Kirschblüte, sowohl in Tokio, wo das Formel-E-Rennen stattfand, als auch eine Woche später in Nagoya bzw. in Suzuka. Du warst da. Wie hat die Kirschblüte bei dir die Frühlingsgefühle, die motorsportlichen Frühlingsgefühle bewirkt oder beeinflusst?
Ich würde einmal sagen, die Kirschblüte hat ganz eindeutig gezeigt, dass sie Formel 1 und kein Formel-E-Fan ist, da nämlich an dem Wochenende, an dem ich dort war, nichts mit Kirschblüte war. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und es ja dann ab Montag quasi zum Ende der Formel E hin plötzlich erblühte und sich die ganze japanische Kirschblütenwelt auf die Formel 1 gefreut hat. Ich glaube, das war eindeutig, aber jetzt erstmal ein schönes Hallo. Und Christian, hörst du das?
Ja.
Kein Echo.
Sie hat
Jenny trägt Kopfhörer.
Also die Technik, die Jenny ist einfach ein technisch begabtes Mädchen, die da einfach durchblickt. Ja, sie hat einen Kopfhörer an. Ich bin begeistert. Es gibt kein Echo, kein Hall. Wir sind wieder technisch up to date auf der Höhe der Zeit und der technischen Entwicklung. Und auch ein kleines Kopfhörerproblem, was wir letztes Mal hatten bei unserem Podcast, ist hiermit für immer gelöst.
Was heißt Kopfhörerproblem? Die Blondine hat es einfach vergessen.
Ja, genau. Ja.
Was soll ich dazu sonst noch sagen?
Na, sehr gut.
Aber also nochmal zurück zu Japan. Ja, also erstmal auch ein liebes Hallo natürlich an alle, die auch diese Folge Boxentalk wieder mit uns gemeinsam hier durchleben, durchlaufen, zuhören. Ich durfte nach Tokio reisen, das erste Formel-E-Rennen nach 10 Jahren. Und ich weiß wirklich von Beginn an, war es das große Ziel des, Gründers und Erfinders der Formel-E, Alejandro Agag. Das war sein großer Wunschtraum, irgendwann einmal in Tokio zu racen. Und dass das nun in Saison 10 geglückt ist, da waren alle doch wirklich sehr, sehr stolz, haben das Wochenende genossen. Die Japaner, höflich wie sie sind, hatten auch wirklich eine gute Zeit. Ich sag mal, mit Blick auf Elektromotoren sehe ich auch ein Formel-E-Rennen in Japan. Das war meiner Meinung nach überfällig. Nochmal mit Blick auf die Kirschblüte. Nein, der Start ins Jahr wurde mir dann von einem Taxifahrer gesagt, der ziemlich gut Englisch sprechen konnte, weil für die Leute, die schon mal in Japan waren, dass es dort nicht gang und gäbe, und das meine ich wirklich auf einem Level, wie man es auf der Welt eigentlich kaum kennt, meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber die Japaner bleiben halt gerne unter sich, was ja auch vollkommen okay ist. Naja, jedenfalls, mit Englisch kommt man da oft nicht so weit, aber dieser Japaner, der sprach wirklich, oder mein Uber-Fahrer, der sprach ein ausgezeichnetes Englisch. Ich stieg also ein, hatte eine Adresse eingegeben und meinte so, ja, da ist doch die Kirschblüte, oder? Er so, nein. Ich so, okay, wo blüht's denn? Ja, also in diesem Jahr, ich kann dir jetzt nur einen einzigen Baum zeigen, von dem ich weiß. Ich so, wie ein Baum? So, ja, und zwar war im Januar, war es, glaube ich, mal relativ warm, weswegen dann ein Teil der Kirschblüte schon im Februar erblühte. Und dann wurde es nochmal kalt, woraufhin dann der Rest nicht aufpoppte. Und jetzt war es eben dann auch sehr, auch am Freitag, als ich dort war, war ein krasser Sturm und Regen, fast Weltuntergang. Sodass halt die Kirschblüte mal meinte, naja, ich warte noch. Und dann hatten wir aber am Samstag, an unserem Rennwochenende, ein so wunderschönes Wetter, dass alle schon sagten, oh ja, ab morgen blüht die Kirschblüte. So war es dann auch, nur bedeutete das für mich, dass ich am Sonntag ab 7 Uhr morgens schon wieder am Flughafen war. Also ich, nach mehreren Reisen nach Japan, die immer im Oktober, November stattfanden, hatte ich mich so gefreut, im März nun endlich einmal diese Kirschblüte sehen zu können. Satz mit X, das war wohl nix, vielleicht ein anderes Mal. Für mich hat es nicht geblüht. Ich habe den, wobei diesen einen, na zwei blühende Bäume habe ich gesehen. Die habe ich auch beide fotografiert. Aber das war dann auch so Instagram versus Reality. Da standen dann halt auch mal 50 oder 100 Touristen um diesen einen Baum rum. Und der andere war auch noch neben Dixie-Toiletten. Also das hätte so, ja, das war ein kleiner Griff ins Klo.
War denn, wenn du das gerade so schön beschreibst, war denn die Atmosphäre beim Formel E E-Prix in Tokio denn eine gute? Also trotzdem die Kirschblüte so ein bisschen hat auf sich warten lassen oder voreilig war? Denn das ist ja schon ganz entscheidend. Ich meine, die Formel 1 hat in Japan einen unglaublichen Stellenwert. Die Formel 1 hat nicht erst seitdem Honda in der Formel 1 mal auf sich aufmerksam gemacht hat, hat nicht erst seit den Senna-Jahren, nicht erst durch Ferrari, Schumacher und so weiter einen irrsinnigen Stellenwert. Das ist schon sehr, sehr lange, dass die Formel 1 in Japan wahnsinnig populär ist. Die Strecke ist immer ausverkauft. Und wie sieht man das jetzt? Du hast ja auch einmal einen japanischen Grand Prix miterlebt. Wie sieht man das jetzt im Vergleich? Also die Formel E ist kleiner, das wissen wir, ja. Aber wie war denn die Begeisterung der Zuschauer? Denn es gibt ja die Formel 1-Historie, die ja dafür verantwortlich ist, dass der japanische Fan mit unglaublichen Memorabilia und Autogrammkarten aller Art und Modellautos in Suzuka auf der Strecke aufläuft und selbst Fahrer aus den 80er Jahren mit unglaublichen Dingen da Anforderungen und Wünschen ja, überhäuft. Ist das in der Formel E, da gibt es jetzt so eine Geschichte nicht, ist denn die Begeisterung da auch so groß?
Ganz interessante Frage, über die ich mir bis jetzt zu diesem Moment überhaupt keine Gedanken gemacht habe, weil ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ich durfte einige Formel-1-Rennen erleben und eben auch wirklich die Fans, wie sie dort die Formel-1-Fahrer empfangen. Also für die Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, da gibt es ein Hotel, das ist relativ nah an der Strecke. Als ich zum ersten Mal dahin kam, hatten alle immer Scherze gemacht, ja, das die Jugendherberge oder das Kinderhotel. Ich dachte, was meinen die denn? Ja, das war halt An der Rennstrecke ist das ein Hotel, das hatte wirklich dann Cartoons an den Wänden in den Zimmern. Das war alles so ein bisschen wie so ein jungen Kinderzimmer, so im Carrera-Feeling. Schon so ein bisschen Jugendherbergen-Flair. Aber dadurch, dass es mehr oder weniger das einzige Hotel dort ist, waren da wirklich alle Fahrer und ich sag mal auch Teamleute, die da noch reingepasst hatten, die Mechaniker oder so, die werden dann natürlich aus Platzgründen woanders untergebracht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte dann auch von dem Hotel den Weg bis zur Rennstrecke miterleben, wenn man da fährt und die Fans Spalier stehen und jubeln. Das ist wirklich die Bilder kennt man vom britischen Königspalast, wenn die eine Parade machen. So stehen die morgens schon um 6, 7 Uhr dort bereit und wie du auch gerade gesagt hattest, mit Kostümen. Was haben wir, selbst ich, für Geschenke bekommen als Fahrerfrau? Weiß ich nicht, Adrian zum Beispiel auch mal einen Teddybären mit einem maßgeschneiderten Rennanzug, also seinen Rennanzug an und die verrücktesten, aber auch süßesten Sachen und es war wirklich einfach nur herzlich und wie auch dann Fans teilweise durchs Fahrerlager gelaufen sind mit Liebe zum Detail, mit Kostümen, mit Hüten, wunderbar, für jeden, ja, ja. Für jeden ein Erlebnis. So, und jetzt Formel E, war nicht so.
Ja gut,
wobei ich dazu erstmal sagen muss, der André Lotterer, der fährt ja jetzt diese Saison nicht mehr Formel E, viele Jahre in der Formel E gefahren, auch mal kurz in der Formel 1 gewesen und der hat viele Jahre in Japan gelebt und für den war das fast ein Heimrennen und er war auch dort und ich konnte sehen, sobald ich ihn gesehen habe, war er immer nur von Presse umringt. Also André war in seinem Element, aber nein, ansonsten, es war dieser Emotion Club ist ja auch eher also die VIP-Hospitality der Formel E, wo die Sponsoren und ich sag mal VIP-Gäste ihren Platz finden, der war, das ist ein zum Socializen da, mit gutem Essen und ein bisschen Musik und natürlich viel Champagner und die Leute haben den Tag genossen, die Stimmung, Atmosphäre war sehr gut, das Interesse an dieser doch für die jetzt neuen Formel E war auf jeden Fall da, die Begeisterung auch in die Garage zu gehen, ich bringe dann die Leute in die Garage Und da habe ich zum Beispiel, also mit Porsche arbeite ich da eng zusammen und von denen auch das Feedback bekommen, dass es noch nie ein Rennen gegeben hat in all den Jahren, wo so viele Fragen, aber auch interessierte Fragen gestellt wurden. Also die Leute, die hatten wirklich Interesse daran, mehr zu erfahren, die wollten die Autos genau erforschen, erkunden und die ganze Formel E verstehen. Also es war sehr respektvoll, aber ich habe jetzt nicht diese verkleideten Geschenke gesehen, aber vielleicht im nächsten Jahr, wer weiß, wenn die Formel 1 nach Japan zurückkehren sollte, dann hat sie vielleicht dann hat sie vielleicht einen solchen Impact hinterlassen, dass die Fans im nächsten Jahr dann schon mit einer größeren Begeisterungsleidenschaft da sind. Aber auch die Siegerehrung, die fand im sogenannten Fan-E-Village statt und also es war voll, ja. Der Grand Prix oder E-Prix vielmehr, war ja auch sehr, sehr schnell ausverkauft, sodass die Formel E intern schon sagte, oh, wir hätten viel mehr, es noch viel größer aufziehen können. Aber klar, man tastet sich da natürlich erstmal ran an so einen neuen Markt. Aber ich würde mal sagen, es war ein absolut großer Erfolg.
Na gut, also daran sieht man, erstmal schön das zu hören, aber daran sieht man natürlich auch, was die Geschichte einer Sportart ausmacht. Also es ist ja so, andere Sportarten wie Fußball oder so, das ist ja generationenübergreifend. Da ist der Opa und die Oma, die waren, was weiß ich, Kaiserslautern-Fans und dann waren die Nächsten, die haben sich für andere Vereine begeistert und dann kam irgendeiner, gesagt, ich bin Bayern München-Fan und da gab es wieder einen anderen, der gesagt hat, nee, um Gott, Gottes Willen, auf keinen Fall, das ist ja ganz schlecht und so weiter und so weiter. Das führt dazu, dass eine Sportart natürlich ganz anders festgewachsen ist im Herzen der Fans, auch gar nicht mal so der Hardcore-Fans, die jetzt da wissen wollen, warum der Hamilton jetzt doch langsamer fährt als der Russell, was durchaus ein Thema wäre. Aber die Historie einer Sportart ist etwas, was der Sportart einen Tiefgang verleiht. Und in der Formel E würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn das der Anfang wäre. Und die ganze Begeisterung, diese ganze, ja, ich sag mal, Japan-typische Verkleidung, und da laufen ja heute noch welche rum mit Senna-Helmen an und so weiter, das ist alles gewachsen und über Generationen so beibehalten. Und das macht eine Sportart stark. Und das führt auch dazu, dass man ein paar hunderttausend Zuschauer an die Rennstrecke kriegt. Und ich finde das sehr schön, weil das in anderen Sportarten ja ähnlich ist. Ich meine, im Tennis, ein André Agassi wird immer ein André Agassi bleiben. Und ein Roger Federer, gerade zurückgetreten, das ist ein absoluter Held. Der wird das auch bleiben. Und die Fans, die mit Federer zum Tennis gekommen sind, werden auch beim Tennis bleiben. Und genauso waren es natürlich viele, die mit Schumacher, mit Mika Häkkinen. Mika Häkkinen war zum Beispiel wahnsinnig beliebt in Japan, also wirklich unglaublich, die damit ranwachsen an die Sportart und das nicht aufgeben. Das bleibt dann. Und sowas, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe sehr für die Formel E, dass das dort auch passieren wird. Denn das, was auf der Rennstrecke passiert, also wer da gewinnt und wer wen überholt, und das ist in der Formel E ja sowieso ziemlich spektakulär und ziemlich gut. Allerdings natürlich dem Thema E-Mobilität geschuldet, nicht direkt vergleichbar mit der Formel 1. Das muss man einfach sehen. Es ist halt ein bisschen anderer Motorsport, allerdings auf der Strecke mit viel Action und mit tollen Aktionen. Also das macht schon Spaß, dazu zu schauen. Aber das muss sich erst in den Herzen der Zuschauer so ein bisschen, oder der Fans so ein bisschen festsetzen. Und dann, glaube ich, wird da auch über kurz oder lang das Ding natürlich wachsen. Also in Japan ist es besonders sichtbar, finde ich, und deswegen wollte ich das von dir nur mal ganz kurz wissen, wie denn da so der erste Eindruck war.
Ja, und die Action auf der Strecke, die finde ich persönlich, macht ja auch den Motorsport aus. Eben dieses Unvorhersehbare bei der Formel E. Es gibt einfach in so gut wie jedem Rennen einen anderen Sieger. Und ich finde es gut, wenn bis zum Ende der Saison noch nicht feststeht, wer die Meisterschaft gewinnt. Und wenn im Idealfalle im letzten Rennen noch mindestens zwei Fahrer die Weltmeisterschaft unter sich ausmachen können. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass die Formel E jetzt in Tokio gefahren ist und man nicht erst nach Suzuka oder sowas reisen muss. Und natürlich dadurch, dass die Formel E noch verhältnismäßig klein ist und jung ist, ja auch eine viel größere Fannähe hat und natürlich auch günstiger ist. Also es ist ja viel einfacher, bei der Formel E an die Fahrer ranzukommen, an die Autos, die das wirklich mal live und hautnah zu erleben, wie damals natürlich bei der Formel 1 die Anfänge gewesen sind. Und insofern, also ja, ich sage, Tokio war ein voller Erfolg und ich bin gespannt, wie es dann ist, dorthin zurückzukehren, ob dann eben diese Begeisterung bei den Japanern wieder erweckt wird und natürlich noch größer ist und ob sich diese Leidenschaft für die Formel E entwickelt. Und nochmal die Formel E, das versuche ich halt auch immer den Gästen zu erzählen und jedem eigentlich. Also ich habe ja beide Rennserien miterleben dürfen und entschuldige bitte, aber wenn du ein Formel 1 Auto hörst, das ist geil, das kann man nicht anders sagen und ein Formel E Auto klingt kacke. So. Punkt. Da muss man auch nichts anderes zu sagen, beziehungsweise es fehlt einfach der Sound. Viele haben oder für die verbindet natürlich der Sound und der Motorsport, das gehört irgendwie zusammen, diese Motoren, die Geschwindigkeit und das kann ich persönlich vollkommen verstehen, aber ich glaube nie, dass es das Konzept der Formel E war oder zumindest ist es das in meinen Augen weder damals gewesen noch jetzt, die Formel 1 zu ersetzen. Es ist was anderes und es ist einfach eine schöne ein Add-on. Also es ist noch eine Rennserie, die man sich angucken kann, weil die Rennen sind spannend und es ist im Aufbau, aber keiner von der Formel E oder sagen wir es so, wenn das einer sagt, dass er versucht, der Formel 1 den Rang abzulaufen, ja dann gute Nacht, dann bist du falsch, weil das wirst du nicht schaffen. Formel 1 ist cooler. Aber Formel E hat trotzdem eine Berechtigung, da zu sein.
Okay, gut. Also ich muss mir keine Sorgen machen, da bin ich schon mal sehr zufrieden. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich. Wir haben im Moment in der Formel 1 ja eine unfassbare Verstappen-Dominanz. Ja, also er hat ja wieder in Japan überlegen und auch souverän gewonnen. Das ist natürlich im Vergleich zur Formel E eine ganz andere Sache. Aber ist es denn nicht so, dass man als Fan schon gerne so einen Superstar hat? Also nicht nur immer, dass der eine oder der andere oder wer hat jetzt schon wieder gewonnen, ist ja egal, es gewinnt eh mal ein anderer. Dass man an dem Superstar-Feeling teilhaben möchte. Ich meine, so war es bei Michael Schumacher. Der hat auch immer gewonnen und alle fanden das wahnsinnig spannend. Natürlich, weil es ist eine Identifikationsmöglichkeit. Es ist toll, einem Superstar dabei zuzuschauen, wie er gewinnt. Und das ist in anderen Sportarten ja ganz genauso. Ich meine, im Skifahren gewinnt Marco oder Matt. Eigentlich immer alles. Oder im Tennis, wir haben vorhin über den Federer gesprochen, der hat, ja, Nadal oder er, ja, aber es war dann doch immer ein Superstar. Und Superstars entstehen nicht, indem sie ja halt auch mal gewinnen, sondern das Ganze wie ein Hamilton, wie ein Schumacher, auch ein Häkkinen natürlich, wie ein Sebastian Vettel, die das schon relativ nachhaltig hinbekommen. Und im Moment haben wir, ja, unseren lieben Verstappen, der da vorne mitfährt und nicht nur mitfährt, indem er da sagt, jetzt vielleicht gewinne ich, vielleicht nicht. Nein, das ist ein Superstar. Das ist der wirklich eigentlich mit seinem Können und mit seiner Dominanz der Sportart den Stempel aufdrückt. Und das sind dann immer die Dinge, an die man sich erinnert und nicht, es sind nicht die, dass man 15 verschiedene Sieger in 14 Rennen hatte, sage ich jetzt.
Da hast du vollkommen recht.
Blasphemisch. Nee,
da hast du aber vollkommen recht. Und eben dieser, doch jede Sportart braucht Superstars, Idole und Helden, zu denen man aufblicken kann und dann auch als kleiner Junge davon träumen kann, wow, das möchte ich auch einmal erreichen. Und ich weiß nicht, liegt es daran, dass damals die Schumi-Zeiten, es hat sich anders angefühlt, weil eben auch diese Red Bull-Dominanz, es hat ja immer ein dominantes Team gegeben. Ich meine, davor die Jahre war es Mercedes, davor war es auch Red Bull mit Vettel, davor war es Ferrari mit Schumacher. Es hat ja immer diese jahrelange Dominanz eines Teams oder dann auch Fahrers gegeben, aber irgendwie hat es sich damals anders angefühlt als jetzt.
Jetzt ist die Frage, ganz genau. Die Frage, die man sich stellen muss, warum hat sich das anders angefühlt? War es das erste Mal, dass man selbst sowas erlebt hat? Da bin ich jetzt mal raus, weil ich bin ein bisschen länger da in dem Geschäft und vor allem auch in einer anderen Position. Aber ist es das zum ersten Mal sich identifizieren können mit einem solchen Superstar. Und dann ist es noch ein Deutscher, jetzt mal auf Deutschland bezogen. Ist es das gewesen? Oder ist das Faszinosum der besondere Charakter des Sportlers? Oder ist das Faszinosum, dass der immer das Letzte geben musste, um zu gewinnen? Naja, das war bei Schumi nicht so, weil er halt sehr dominant war. Das ist jetzt bei Verstappen auch so. Was ist es? Was macht diesen Unterschied aus? Weil schau mal, wenn wir uns jetzt auf Suzuka zurück erinnern, jetzt am Wochenende großer Preis von Japan. Es war eigentlich vom Ablauf her so, wie es immer war, nämlich ein Red Bull-Dominanz. Der vorne wegfährt, kann auf alles besser aufpassen, hat natürlich bessere Karten. Das Team kann entsprechend auch von der Taktik her besser agieren, ohne sich da unter Druck setzen zu lassen. Und alle, die hinterher fuhren, waren zwar ungefähr gleich schnell, aber es war nicht so, dass man sagen konnte, ach, also der Sainz, der kommt jetzt doch noch in die Nähe von Perez, oder dass man sagen konnte, der Hamilton, der war eh ganz nirgendwo eigentlich, dass der kommt jetzt doch noch in die Nähe von Verstappen. Das ist eigentlich vorprogrammiert. Nur die Frage ist das, tut das der Popularität Abbruch oder ist es okay? Also denk dran, ich habe den Schumi erwähnt, den Vettel erwähnt, wir hatten Jahre, wo nur, ich sage mal, auch ein Alonso, der hatte härter kämpfen müssen für seine WM-Titel, aber es gab auch während der Lotus-Zeit, John Player Special in den 70er Jahren, mit Mario Andretti und Ronnie Peterson gab es auch, sind immer vorne weggefahren. Aber alle sagen, boah, toll, und das war stark. Und was ist es, das den Unterschied macht, dass man jetzt geneigt ist zu sagen, ja, Japan Grand Prix, na ja, waren ja immer wieder dieselben. Und ist jetzt irgendwie, ich höre das sehr oft von Fans, die mich anschreiben, die E-Mails schicken, die über Instagram mit mir Kontakt aufnehmen, die sagen, ach, der früher war es irgendwie spannender. Jetzt sag du mal, was meinst du? Ist es so, ja, wie ich vermute, oder ist es anders?
Das ist ganz, wirklich auch ganz interessant, weil also zum einen hatten wir ja mit Schumi und Vettel binnen einer doch relativ kurzen Zeitspanne zweimal deutsche Formel-1-Helden und mehrfache Weltmeister. Das heißt nur an der Nation, dass es neu war, dass ein Schumi so gut war. Und dann ja aber kurze Zeit später ein Sebastian Vettel alles in Grund und Boden fuhr. Daran liegt's nicht. Und jetzt mal mit Blick auf Charakter. Charakter ist ganz extrem. Und wenn man jetzt einen Verstappen nimmt, der ist ja eigentlich ein richtig toller Typ. Der lässt sich nicht verbiegen, der sagt seine Meinung, der ist mit seinen so jungen Jahren schon so klar im Kopf und ein so absolut guter Fahrer. Eigentlich spricht nichts dagegen, dass er der Superstar überhaupt wird, was er ja auch theoretisch ist, aber irgendwie fehlt was. Nur dann mit Blick auf Schumi oder Sebastian Vettel, die waren ja genauso zurückgezogen. Ich meine, mehr zurückgezogen als Sebastian Vettel geht ja auch nicht, dass man nicht sagen kann, oh, das waren jetzt Superstars, wie ein Lewis Hamilton es seit Beginn seiner Karriere versucht, unbedingt auf dem roten Teppich Fuß zu fassen. Ich kann es mir nicht erklären, außer dass wir natürlich im Zuge der letzten Jahre, wir werden bombardiert mit Social Media, mit Infos und alles hier und da, und es muss gefühlt immer spektakulärer, immer spannender werden. Die Menschen sind unzufrieden und wollen mehr, 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 mehr. Ja, man hat ja schon in der Vergangenheit andere Fahrer siegen sehen. Ja, irgendwie, wo bleiben die Unfälle, wo bleibt das Drama, wo bleibt dies und das? Wobei Drama hatten wir ja nun hinter den Kulissen in dieser Saison schon mehr als genug. Aber ich das ist für mich vielleicht das Einzige, dass die Menschen einfach satt sind von voll gesättigt und ach ja, dann gut, dann gewinnt der Verstappen, aber eigentlich verdient er es, extremst hoch angesehen zu werden, weil er ein komplettes Paket ist, eben auch vom Charakter. Das ist ja keiner, der da irgendwie jetzt abgehoben ist oder sowas. Gute Frage, ich kann es mir nicht erklären. Aber ich empfinde es ja genauso, aber warum konnte ich noch nicht ergründen.
Ist es eine gewisse Oberflächlichkeit, die da vielleicht entstanden ist? Oder ist es, ich meine, man redet ja immer so drüber. Ich meine, wenn einer in Suzuka diesen Kurs gemeistert hat, dann war er einer. Weil das ist echt eine schwierige Rennstrecke, eine tolle Rennstrecke. Und das hat irgendwie so eine gewisse Wertigkeit gehabt. Und in der Zwischenzeit ist es so, wir fahren ja schließlich 24 Mal im Jahr. Ich glaube, da kommt ein bisschen Übersättigung dazu. Natürlich, ich meine, überleg mal, nicht nur die Anzahl der Rennen, sondern auch das, was allein bei mir hier aufläuft, was man mir alles erzählen will. Nicht nur die Teams, sondern natürlich auch die Formel 1, die Form. Was gibt es da alles für Geschichten, die ich dann konsumieren soll, wo ich mir gedacht habe, also das ist wirklich aus den Fingernägeln gesaugt. Ja. Vielleicht wollen die Leute sogar weniger haben und dafür das dann in geballter Form, da freut man sich drauf und jetzt passiert's. Vielleicht ist das Thema, was im Endeffekt mit dem Wort Übersättigung erklärt werden kann. Also ich glaube, dass man es an den Protagonisten nicht festmachen kann. Du hast völlig recht, ein Verstappen, so wie der in Suzuka fuhr, das war ein Genuss, da hinzuschauen durch die S's, wie der das Auto da im Griff hatte. Und es war einfach toll und das ist schön, da zuzuschauen. Aber die Gesamtpopularität ist natürlich jetzt in Holland sehr hoch, aber der Rest der Welt ist nicht ganz so hoch. Das muss man ganz klar sagen. Die Formel 1 hat da schon auch so ihre Schwierigkeiten. Also an den Protagonisten, an den Fahrern, an den Athleten liegt es meiner Ansicht nach auf gar keinen Fall. Die geben allemal genug her. Kann es sein, dass wir so übersättigt sind mit Social Media, dass jedes Team, die 14. Lando Norris ist lustig, Post und so weiter und so fort, dass man da dann sagt, ja, also jetzt habe ich es dann auch gesehen, oder ist man einfach in der heutigen Zeit mal unabhängig vom Thema Formel 1 überhaupt so, dass man einfach alles da so auf Durchlauf hat, hier und da, und weil es halt viel mehr ist, da lässt man, schaut man hier mal rein, mal dort mal rein und auch bei der Formel 1 mal rein und fertig. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich eher das, als dass die Fahrer irgendwie was verloren hätten. Gerade heutzutage ist ein Fahrer, ich sage mal, an der Rennstrecke nicht mehr zu sehen. Ja klar, aber ansonsten natürlich in allen Schattierungen und Varianten über Instagram natürlich sehr gut zu sehen. Und da kann jeder, der sich für den einen oder anderen interessiert, ja, eigentlich alles mitbekommen, was ihn so interessiert. Aber es ist halt alles insgesamt sehr viel und es gibt ja nicht nur die Formel 1 im Leben eines jungen Menschen oder eines, ja, wenn man zur arbeitenden Bevölkerung gehört, kann man ja auch nicht dauernd nur im Netz rumzeppen und daddeln und schauen, was ist denn wieder passiert. Also ich glaube, wir haben eine leichte Verwässerung durch die vielen Rennen. Und wir haben natürlich auch weniger dieses, jetzt ist Sonntagmittag, jetzt schauen wir bei RTL Formel 1. Das war früher so in Ermangelung von Alternativen, dass man nicht schon alles vorher wusste oder das Ganze am Handy irgendwo beim Spazierengehen noch geguckt hat. Das war ein Event, das war ein Anlass. Und ich glaube, da in der Richtung ist wahrscheinlich am ehesten zu suchen, denn die Fahrer, das hast du richtig gesagt, sind eigentlich immer noch klasse und ich schaue da auch immer nach wie vor noch sehr gerne hin, weil es gibt auch immer wieder Unterschiede. Ich meine, schau mal, wie beurteilst du Carlos Sainz gegen Charles Leclerc? Das ist ja der eine Leclerc, ein Pianist, ein Filigraner, ein Genie und Carlos
Sainz. Ein Monegasse.
Und Carlos Sainz, feurig, Also unglaublich mit einem Elan und einem Blick, wenn man dem nur in die Augen schaut, denkst du, Jesus Maria, der will noch ein bisschen schneller fahren. Ja? Und das sind alles so Sachen, die mich faszinieren. Und gerade bei den Zweien, Ferrari ist das emotionalste Team, da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, wie du die zwei bewertest.
Ganz einfach, ich bin von Tag 1 Team Sainz. Ich finde den klasse. Ich muss gestehen, ich habe den Hype um Leclerc noch nie verstanden. Der ist ein guter Fahrer, das will ich damit natürlich nicht sagen. Aber dieses, ein zukünftiger Weltmeister und einer der besten Jungs und überhaupt, habe ich ehrlich gesagt nie gesehen. Also ich muss gestehen, dieses Jahr, was war das, 2020 oder 21, wo er gut um die Weltmeisterschaft mitgefahren ist? Da war doch mal, jedenfalls habe ich da die Formel 1 nicht verfolgt. Also das habe ich nicht mitbekommen. Aber seitdem mein Formel 1 Interesse jetzt wieder neu auferlebt ist, war für mich Sainz immer vor Leclerc. Also auch letzte Saison, die meisten Rennen hat er vor ihm beendet, hatte mehr Punkte, hat jetzt das Rennen auch gewonnen, ist ein Rennen ausgefallen, kommt zurück nach so einer schweren Operation und fährt mal eben und siegt. Also und eben dieses Feuer, was in ihm brennt, finde ich auch genial. Sowas möchte ich persönlich sehen, weil es mich mitreißt. Also ich bin von Tag 1 Team Sainz und bei Leclerc fehlt mir was und ich verstehe wirklich diesen Hype und dieses Interesse und dass alle so überrascht tun, dass ein Sainz vor ihm ist. Das war die letzten Jahre genauso. Das haben die Leute nur irgendwie nicht so geredet oder drüber geredet, aber der war sehr oft vor Leclerc. Ja. Also wie gesagt, da ich verstehe nicht, warum alle so auf Charles Leclerc abfahren.
Gut, das ist natürlich ganz so, wie du sagst, war es nicht. Die waren schon, das ging immer ein bisschen hin und her und mal hatte der eine, mal der andere die Nase vorne. Aber
ja, das war nie so deutlich, dass die Leute, so wie die Leute über ein Charles Leclerc nach oben gelobt haben und dann bei Sainz, wenn der mal was gemacht hat, dann waren sie gefühlt überrascht. Oh wie, der konnte dem Charles das Wasser reichen? Nein, das war, also er hat ihm sehr oft das Wasser gereicht. Und das konnte ich einfach von Anfang an nicht verstehen.
Es gibt eine ganz einfache Erklärung. Man muss nur mal schauen, zurückblicken auf die gemeinsame Zeit bei Toro Rosso, als Max Verstappen und Carlos Sainz im selben Team, im selben Auto fuhren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat ein Sainz mich, hatte wohl nicht so ganz dieses Ultramäßige, was der Verstappen hatte, aber er hat sich damit nicht zufrieden gegeben, er hat gekämpft. Und er war oft in einer Situation, wo er gesagt hat, ja, wieso der nicht ich? Denn ich habe auch gezeigt, was ich kann, auch gegen einen der wahrscheinlich schwierigsten und schnellsten Teamkollegen, die es überhaupt gibt, gegen Max Verstappen. Und der Teamchef damals, Franz Tost, hat mir da auch oft mal erzählt, wie das so abging und dass der natürlich die Emotionalität und dieses Feuer, was wir gerade angesprochen haben, dazu geführt hat, dass das Team ordentlich ins Wackeln geraten ist, wenn du verstehst, was ich meine. Aber es hat dann schon gezeigt, da ist schon, das ist nicht Durchschnitt, was da heranwächst. Und ich glaube, es ist so wie oft bei jungen Fahrern, die talentiert in die Meisterschaft kommen und dann zeigen, was sie können, aber damit ist noch nicht genug. Man muss sich weiterentwickeln. Und dazu gehört natürlich nicht nur das Talent, dazu gehört auch der Wille zu arbeiten, an sich zu arbeiten, Fehler zu analysieren, was mache ich falsch, wo kann ich mich besser entwickeln. Und es kommt noch etwas dazu, das ist etwas, was die meisten Leute, wenn man so Fahrer beurteilt, immer vergessen. Es ist so ein bisschen eine Charaktersache, so eine Einstellungssache. Ich liebe das, was ich mache und ich gebe dafür alles. Es gibt in der Formel 1 ja auch ein paar Beispiele, wo es nicht ganz so ist, wie, weiß ich, bei Lance Stroll oder so. Ich meine, der fährt da ganz brav vor sich hin, aber gefällt dem das wirklich, was er macht? Den Eindruck habe ich nicht. Bei Carlos Sainz ist es so, dass der aus seinem Talent und aus seinen, ich sag mal, Möglichkeiten unglaublich viel gemacht hat, auch sich weiterentwickelt hat, erwachsener geworden ist. Und eins sage ich dir, den Chapeau ziehe ich vor ihm, dass ihm das genau bei Ferrari geglückt ist und dass er das auch jetzt in einer extremen Situation bei Ferrari, er gefeuert, Leclerc weiter, Hamilton kommt, gnadenlos durchzieht. Ich habe diese Ferrari-Geschichte, ist ja auch etwas, das war ja immer wahnsinnig emotional, bei Ferrari zu fahren. Und ich habe vor kurzem den Stefan Johansson, auch ein Kollege, Formel-1-Kollege von mir aus den 80er Jahren, der bei Ferrari fuhr, der mit Michele Alboreto, mit einem Italiener gemeinsam bei Ferrari fuhr, mich über das Thema mal unterhalten. Und der hat gesagt, weißt du, Christian, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel tagespolitische Sachen da eine Rolle spielen und wie du das auch immer direkt abbekommst als Fahrer. Also, dass du richtig spürst, da ist jetzt wieder Druck im Kessel, weil wieder irgendwas schiefgelaufen ist und der eine dem anderen irgendwie ein Bein stellen wollte und du bist am letztendlich, also auch der eigene Teamkollege, ja, also Michele Alboreto und Johansson waren dann nicht die allerbesten Teamkollegen, aber das führt dann dazu, dass man bei einem normalen englischen Team nüchtern, kühl, ohne Emotionen eigentlich schaut, wie man weiterkommt. In einem Team wie Ferrari, da haut es alle Sicherungen raus. Und da muss ich sagen, da habe ich schon großen Respekt vor Carlos Sainz, wie der das managt für sich. Also da siehst du wieder Persönlichkeit. Und das ist das, was letztendlich ja auch das ist, was die Fans haben wollen. Und jetzt sind wir wieder bei unseren Protagonisten. Also an denen scheitert es nicht. Die sind toll.
Ja, und wie sich aber auch der Charakter und jetzt mit Blick auf Sainz trotz des Drucks und dass er eben auch in einem Team wie Ferrari ja offiziell, kann man ja sagen, als Nummer zwei gegolten hat, diesem Druck als doch Anfang 20-Jähriger dem Stand zu halten, bis also oder jetzt eben über die Jahre nicht aufzugeben, den Biss zu behalten, zu sagen, das ist meine Leidenschaft, ich kann das und ich werde es euch beweisen. Das und dann natürlich auch wächst und sich entwickelt und nicht frustriert zurückbleibt. Es zeigt, also wirklich, es zeigt, dass er den Willen hat und deswegen glaube ich, wird er noch relativ weit kommen. Ich würde es mir für ihn wünschen. Ich glaube an Sainz. Ich bin jetzt Sainz-Fan.
Okay, gut. Also wir werden ihn im Auge behalten und es geht ja.
So, und ein Verstappen hatte zu Beginn auch viele Crashs, weil der sehr viel oder weil der sehr übermütig an die Sache rangegangen ist. Du brauchst natürlich auch eine gewisse Zeit, um dich in diesem Ganzen erstmal selbst zu finden, weil es ist ein Druck und eine große Bühne, auf der du da plötzlich perfekt funktionieren musst. Und wenn nicht, dann wirst du ausgetauscht.
Na gut, also man muss ja eines schon sagen, ich meine, die richtig großen Fahrer, und das war auch jetzt in Suzuka wieder zu sehen, die haben ihr Geschäft schon extrem im Griff. Also extrem im Griff. Wenn man mal die Funkkommunikation zwischen dem Lambiase, dem Ingenieur von Max Verstappen und dem Max während des Rennens da so ein bisschen reinhört, wie sich die über die Balance unterhalten und der eine quasi dem anderen sagt, ja, du wolltest es ja nicht glauben, ich habe dir ja gesagt, das wird passieren. Als man darüber diskutiert hat, wie viel gehe ich mit dem Frontflügel beim Boxenstopp nach oben, wie viel mehr Abtrieb brauche ich vorne. Also ich meine, das ist ja fast schon, dass die während eines Grand Prix in Suzuka, einer der schwierigsten Rennstrecken des ganzen Kalenders, fast so ein bisschen scherzhaft darüber diskutieren. Ich habe es dir ja gleich gesagt. Das zeigt, wie unglaublich on top of the situation, also die Situation im Griff habend, so ein Verstappen ist. Und das ist nicht bei allen der Fall. Und,
ja, aber warte kurz, das zeigt aber auch, wie einfach in Anführungsstrichen der Red Bull zu fahren ist. Weil wenn du in einer Gurke sitzt, die irgendwie untersteuert und kaum um die Kurven kommt, dann kannst du auch nicht diese Gespräche führen. Der ist ja in seinem absoluten Rhythmus im positiven Sinne drin, der Verstappen. Aber klar, solche Kommunikationen sind natürlich schon eher selten. Man versucht es da kurz und knapp zu halten. Aber für mich ist es auch ein Zeichen einfach, dass der mit dem Red Bull sowas von gut klarkommt, dass er halt dann auch mal die Zeit für ein Pläuschen hat.
Ja, also da muss ich dir jetzt leider widersprechen.
So als Sofa-Experte.
Egal, wie gut das Auto ist, es ist immer noch eine echte Herausforderung, da rumzufahren. Und vor allem, wenn du mal einen Grand Prix anführst, ist natürlich immer noch so ein bisschen extra Druck dabei, weil du wirst ja ungern nach hinten durchgereicht. Also das ist schon alles, das ist immer noch schwierig genug. Aber wir haben jetzt gerade über gute Autos und schlechte Autos gesprochen. Was man, wenn man so ein Grand Prix beobachtet, gibt es ja heutzutage viele tolle Aufnahmen, auch Onboard-Aufnahmen, wo man sieht, wie der eine hinter dem anderen herfährt, beziehungsweise was das vor einem fahrende Auto dafür Sachen veranstaltet, was das Auto so macht, wie sich das verhält. Und ich habe mich da deswegen so gefreut drüber, weil man aus eigener Erfahrung ja auch an die Box oft mal durchgibt, ja, also pass auf, der scheint hier ein Problem zu haben oder der hat keine gute Traktion, der vor mir fährt. Und dann versucht man das für sich als Fahrer ja umzusetzen, zu sagen, okay, also ich weiß jetzt, wo der ein Problem hat, wo er nicht so gut ist, da muss ich versuchen, ihn zu schnappen, da muss ich versuchen, ihn zu überholen oder zumindest mal wesentlich näher zu kommen. Und was diesen Grand Prix angeht, fand ich es wahnsinnig amüsant oder wahnsinnig traurig zu sehen, dass es in der Formel 1 durchaus noch richtig schlechte Autos gibt, und zwar beide Alpinen. Waren die Autos schlecht? Ich meine, du hast gesehen, wie ein Logan Sargeant, ja, die langsam aber sicher aufgeschnupft hat, und das war immer sehr schön in der Onboard-Kamera von dem Sergeant, also auch nicht der ich sage jetzt mal, ein guter Mann, aber es ist nicht der brillante zukünftige Weltmeister, wie der den Gasly und den Ocon langsam aber sicher aufgeholt hat, und daran kommt man genau sehen, das Auto liegt mal wirklich überhaupt nicht und dann überholt hat. So Sachen gefallen mir deswegen nicht, weil mich das für den Ocon freut oder für den Gasly, ganz im Gegenteil, das tut mir wahnsinnig leid, ich gönne ihnen alles Gute der Welt, aber es zeigt halt, dass man in der Tat, auch in der modernen Formel 1, wo alles computerfluid dynamiziert ist und mit allen möglichen Simulationstools gearbeitet wird, im Endeffekt immer noch ein Auto rauskommen kann, was echt scheiße zu fahren ist. Und das war irgendwie auch so erfrischend, denn daran sieht man, dass das alles eben doch kein Computerspiel ist. Es ist echt. Und da hat man Schwierigkeiten, das Auto unter Kontrolle zu halten, die Kraft auf den Boden zu kriegen, das Auto einzulenken, während der Kurve stabil zu halten und so weiter und so weiter. Also diese faszinierenden Dinge, die man normalerweise bei der MotoGP, bei den Motorrädern immer sehr schön sieht, weil da die sliden und Vorderrad kommt hoch und dann irgendwann steigt auch mal wieder einer ab und so weiter. Also das, was da an Bewegung drin ist, wenn ein Marc Marquez ein Bike anbremst und das Ding rutscht vorne und hin, du denkst, es kann ja nicht gut gehen und es geht doch gut. Und das ist ja ein Thema für die Zuschauer, warum man da hinschaut, weil was meistern die da? Das ist ja unglaublich. Und jetzt komme ich zurück auf das, was ich da in Suzuka beobachtet habe. Es ist auch toll zu beobachten, wie ein Fahrer ein Auto nicht nur wie auf Schienen um die Ecke fährt, sondern das Auto hat Macken und macht nicht das, was der Fahrer will, und man muss es trotzdem beherrschen. Und das ist schon faszinierend, und vielleicht sollte man da ein bisschen mehr darauf achten, sowas auch besser zu zeigen oder öfters zu zeigen. Schau mal, der hat zu kämpfen, weil, und auch, ich sag mal, den Zuschauer ein bisschen zu sensibilisieren. Schau mal, das ist bei dem der Fall, bei dem nicht. Und einfach, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was du gerade gesagt hast, einfach ist es auch nicht, einen super überlegenen Red Bull in Suzuka ins Ziel zu fahren. Das ist schon schwierig, ist eine Kunst.
Ja, aber, einfach ist aber, das falsche Wort, das ist mir
aber,
klar.
Ja, ich, nein, es sei verziehen. Ich könnte es nicht. Es ist dir verziehen. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Es ist halt so, wenn natürlich man etwas sieht, dann ist es toll. Und das ist ja auch der Grund, warum im Motorsport, gerade im Formel-1-Sport, oft so ein Fragezeichen mitschwingt. Ja, wieso fährt denn der jetzt schneller? Der fährt einfach schneller. Ja, wie geht denn das? Und man sieht immer erst dann, was da passiert, wenn ein Auto mal schlecht ist. In den 50er Jahren waren alle Autos schlecht, also da haben sich die bewegt, und so ein Fangio, was hat der da gekämpft? In den 60er und 70er Jahren war das auch noch zu sehen, ein Patrick Depailler, wie oft sind die quer gestanden? Gilles Villeneuve, der Vater von Jacques, der war mit dem Ferrari, ich meine, da gibt es Filmaufnahmen, da ist er praktisch komplett quer, einen ganzen Grand Prix lang quer gefahren. Ja, also das war unvorstellbar für heutige Zeit. Und im Laufe der Jahre ist das dann so ein bisschen weniger geworden, aber es ist immer noch sichtbar, wenn mal was nicht so richtig 100% läuft. Und ich kann nur sagen, dass die Zuschauer da immer genau hinschauen müssen und sollen, denn das ist toll, das zu beobachten, wie man irgendwie trotzdem damit klarkommt.
Ja, dem kann ich gerade nichts hinzufügen. Das hast du wunderschön gesagt.
Ja, na gut. Jetzt haben wir ja in unserem nächsten Grand Prix haben wir ja in China vorher, Jenny, und das sollten wir unseren Zuhörern natürlich auch noch sagen, haben wir ja eine Reunion, wir zwei.
Ja, ich weiß. Ja. Bella Italia. Ja, ciao, genau. Bella, ciao, bello, ciao.
Ja gut, da werden wir mal schauen, das werden wir auch dokumentieren, würde ich sagen. Das sind wir unseren Zuhörern schuldig, dass die auch mal sehen, was wir sonst so machen an der Rennstrecke. Das werden wir dokumentieren. Und dann auch posten, nicht nur, wo wir in
Wir werden der, ja der, richtige Social-Media-Schlampen.
Ja, nein, natürlich. Also mit dem Thema Schlampe tue ich mich schwer, wie du dir vorstellen kannst. Aber trotzdem, glaube ich, dass wir da das auf jeden Fall die Gelegenheit beim Schopfe packen sollten. Und danach ist ja der Formel 1 Grand Prix in China. Also unsere nächste Folge wird wieder voller Action und voller Info und voller Inhalte sein, die nicht immer dem normalen Thema wer hat gewonnen entsprechen, aber die doch den Motorsport von allen Seiten sehr, sehr gerne durchleuchten.
Auf jeden Fall. Also kommendes Wochenende Formel E in Misano, zum ersten Mal dort, dieses Jahr nicht in Rom. Ich bin sehr gespannt. Du kennst ja die Strecke dort. Da kannst du uns dann in der nächsten Folge oder auch wenn wir dort sind, mir natürlich noch mal ein bisschen mehr die Ecke erklären, denn ich bin noch nie da gewesen. Ja, und dann eben Shanghai. Gut, das ist altes, neues Terrain, weil die Formel 1 ist ja lange nicht mehr in China gefahren. Und dieses Jahr ja auch zum ersten Mal ein Formel E-Rennen in Shanghai.
No,
oder war das damals in Saison 2 in Shanghai? Die haben in Peking
nein,
die Saison.
Nein.
Nee, das war immer nur Peking. Ne? Und dann Sanya.
Und Hongkong.
Ja, Hongkong, ja, das ist ja. Damals war es nicht China. Damals war es noch Hongkong. Damals war es noch Hongkong. Und dann
so
mussten wir das
lang.
Rennen plötzlich canceln.
Ist das ja. Na prima. Du, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und allen da draußen auch eine sehr gute Zeit. Und ich freue mich aufs Wiederhören.
Und ich freue mich aufs Wiedersehen in Misano. Bis zum nächsten Mal.